Podcast 5. Wir besprechen jetzt das Tutoriumsblatt 2 und zwar mit mir, Nils Hansen und
Stefan Kuller.
Und zwar wollen wir so ein paar Tipps geben oder indem ich auch Fragen stelle, wie kann man das denn da machen und da so und so machen, Hilfen geben, wie man das zweite Tutoriumsblatt bearbeitet. Fangen wir mit der 6 ganz normal an. Und zwar war da meine Frage, oder allgemein meine Frage, wenn ich die, ich fange ja immer damit an, die Funktion auf Messbarkeit zu überprüfen und nur wenn sie messbar ist, schaue ich mir Integrierbarkeit überhaupt erst an.
Richtig, genau.
Und wir haben jetzt mehrere Sachen zur Messbarkeit kennengelernt. Für mich war bis jetzt, dass ich die Aufgaben eigentlich immer noch so betrachtet habe, dass ich nach Definition vorgegangen bin. Also wie ist Messbarkeit definiert? Und das ist ja mit der Hütchenmenge definiert. Und dann habe ich eben probiert, die Hütchenmenge dann jeweils zu bilden und irgendwie über die was auszusagen mit der Messbarkeit.
Ja.
Du hast ja vorhin auch ganz kurz in dem Podcast 4 schon, in Dreier schon besprochen, wie das mit der gerade mit der obersten Funktion ist, dass es da wahrscheinlich besser ist, die eben sozusagen den Definitionsbereich zu teilen und dann jeweils zu schauen, ob er messbar ist oder ob der messbar ist.
Genau.
Aber allgemein, wenn ich das jetzt mit der Hütchenmenge machen will,
ja,
da es ja für alle C gelten muss,
ja,
mache ich das dann auch so, wie es teilweise früher bei Stetigkeitsbeweisen von Funktionen gemacht hat, dass ich mir quasi Bereiche anschaue, kritische Punkte und dann mein C drüber oder drunter mir anschaue und dann darüber was aussage.
Richtig, richtig. Wir können da mal das konkrete Beispiel, die Aufgabe 6c betrachten.
Okay.
Und dies dann mit der Lambda-Definition beweisen. Sorry, das war eine Erinnerung an mich durch mein Handy. Okay, Aufgabe 6c, hier mit der Hütchendefinition und mit dem C. Das ist eine Funktion, die ähnlich ist mit der Dichtlichtfunktion, halt nur, dass der Definitionsbereich R2 ist. Und Y in der Zuordnungsvorschrift einfach keine Rolle spielt. Das heißt, ob der Funktionswert 1 oder 0 ist, hängt allein nur von x ab, ob x rational ist oder irrational.
Hätte man die Funktion theoretisch auch von r nach r gehen lassen können?
Sicher für den Beweis, also hier geht es insbesondere darum, mal eine Funktion zu haben, die von r2 nach r geht und sich da mal den Beweis anzuschauen, was dann ein wenig Unterschied ist, weil hier haben wir dann mal eins, wo wir keinen Flächeninhalt unter den Graphen haben, sondern wo wir unter den Graphen einen Körper haben.
Okay.
Der Definitionsbereich ist eine Ebene, der Graph ist dann etwas Dreidimensionales und wir betrachten etwas unter den Graphen und dementsprechend etwas Dreidimensionales. Das ist jetzt so hier die Besonderheit in der einen Aufgabe.
Okay.
Die Lambda-Definition und hier sind dann die kritischen Punkte für C, hängen dann halt direkt mit den Funktionswerten zusammen. G kann nur die Funktionswerte 1 oder 0 annehmen. Dementsprechend müssen wir halt schauen, ob unser C größer ist als 1, ob er größer ist als 0, aber kleiner gleich ist als 1, oder ob unser C kleiner ist als 0. Dementsprechend kriegen wir dann unterschiedliche Definitionsbereiche. Wir fangen mal an. Also, wir haben unser Hütchen für ein C, welches größer ist als 1.
Ja.
Dann sehen wir, dass unsere Funktion g hat nirgends Funktionswerte, die größer sind als 1.
Das also heißt, ist dann die Hütchenmenge leere Menge.
Richtig, genau. Die Hütchenmenge ist die leere Menge. Weil es gibt kein Argument, sodass der Funktionswert größer ist als ein C, welches größer ist als 1, weil ja unsere Funktionswerte nur mögliche Werte 1 oder 0 annehmen können. Und die leere Menge ist messbar, weil es eine Nullmenge ist.
Ja, ist bekannt hoffentlich.
Genau. Der nächste Fall, wir haben die Menge, wir haben ein C, welches größer
gleich
0 ist, aber welches
kleiner gleich.
Warte mal, ich muss mal gucken. F von Dings ist größer. Haben wir größer gleich 0? Ich überlege nochmal, wie da die Fallunterscheidung am besten ist. Da
du überlegst gerade zwischen größer oder größer gleich 0.
Richtig, ja, größer gleich 0. Ja. Größer gleich 0 und kleiner als 1.
Kleiner gleich.
Kleiner 1. Größer gleich 0 und kleiner 1.
Und das andere war klein.
War größer gleich 1. Genau. Das andere war größer gleich 1. Weil selbst wenn c 1 ist, es gibt keinen Funktionswert, welches größer ist als 1.
Ja.
Weil wir nehmen ja die Lambda-Definition mit dem Größerzeichen.
Ah, mit dem echt größer.
Mit dem echt Größerzeichen, das ist der Punkt. Okay, wir haben jetzt ein c, welches größer gleich ist als 0, aber kleiner ist als 1. Und ja genau, wir haben jetzt einen Funktionswert, der welches größer ist als unser c, das ist halt 1. Der andere Funktionswert 0 ist nicht größer als unser c. Und dementsprechend ist das Urbild für diese für den Bereich c unendlich, also die Menge aller Argumente, wo die Funktionen auf dem Wert größer als c abgebildet sind, genau alle Argumente, wo die Funktion auf 1 abgebildet wird. Und das sind die Menge aller Punkte, wo x eine rationale Zahl ist und y beliebig ist.
Heißt, wenn ich jetzt das hinschreiben würde, wäre mein Hütchen plus c von g mit der Einschränkung eben c zwischen 0 und 1, also größer gleich 0, kleiner 1, wäre genau welche Menge? Also wenn ich die dann aufschreibe?
Das wäre q Kreuz r.
Q Kreuz r.
Richtig, wo das erste Argument in Q liegt und das zweite R ist. Man kann es aber auch als Vereinigung darstellen, und zwar als Vereinigung aller A-Element von Q über die Menge, einelementige Menge A Kreuz R. Oder anschaulich gesprochen, ihr habt eine Gerade. Diese Gerade ist parallel zur... parallel zur y-Achse. Ihr habt Geraden parallel zur y-Achse. Und ihr nehmt alle die Geraden, die durch rationale Zahl. X-Werte gehen. Ja. Also die die x-Achse in rationalen Zahlen schneiden. Dann habt ihr eine abzählbare Menge von diesen Geraden. Und das ist genau, diese Lambda-Menge.
Okay, also die ist Q Kreuz R mit erstem Argument Q, zweitem R.
Richtig. Und das ist eine messbare Menge, denn jede einzelne Gerade ist nichts anderes als eine affine Hyperebene.
Ist auch wieder eine Nullmenge.
Ist auch wieder eine Nullmenge. Ihr habt eine abzählbare Vereinigung von Nullmengen bzw. diese affinen Hyperebenen. Dementsprechend ist das, was ihr erhaltet, messbar. Und das, was ihr erhaltet, hat auch das Maß 0.
Okay. Fehlt noch der letzte Fall mit c kleiner 0.
Genau, c kleiner 0. Hier ist die Funktion für alle xy größer als das c, wenn das c kleiner ist als 0. Und dementsprechend ist die Urbildmenge was? Wenn alle xy auf... Also
ich schaue mir ja die an, wo mein Funktionswert über meinem c liegt.
Genau.
Was jetzt in dem Fall 0 ist.
C ist kleiner als 0.
Ja, aber wenn meine Funktion, kann er den Wert 0 annehmen?
Oder 1.
Oder 1.
Genau.
Und das ist ja größer als mein C.
Richtig.
Also muss ich habe ich Argumente, die ich betrachten kann?
Ja, genau. Und nicht nur Argumente, die du betrachten kannst, sondern für alle Argumente ist diese Aussage erfüllt. Also für alle Argumente xy gilt, dass g xy größer ist als c. Und damit sind alle Argumente in der Hütchenmenge enthalten.
Okay.
Was nichts anderes bedeutet, als dass der komplette Definitionsbereich die Hütchenmenge darstellt.
Also ist unsere Hütchenmenge gleich r Quadrat.
Genau. Im Fall c kleiner als 0 ist unsere Hütchenmenge r Quadrat.
Und über r Quadrat weiß ich, also okay, das heißt, meine Hütchenmenge ist r Quadrat.
Ja.
Und jetzt weiß ich über r Quadrat, ob es messbar ist oder nicht?
Ja, du weißt, dass es messbar ist, denn r Quadrat ist offen und offene Mengen sind messbar.
Okay.
Also generell gilt
Genau, ich
das.
wollte, gibt es so ein paar allgemeine, also Q ist messbar,
Ja.
R ist messbar,
Also alle Mengen R hoch n sind messbar, die leeren Mengen sind messbar,
Z und N.
Z und n sind messbar.
Ja gut, es ist ja auch so, dass im
Generell,
Normalfall sind ja fast alle Mengen, die wir kennen, messbar.
richtig, also generell ist es so, alle Mengen, die ihr euch jetzt möglicherweise vorstellt, sind messbar. Die Mengen, die nicht messbar sind, die, wo ihr zwar wisst, dass ihr sie, dass sie existieren, sind, glaube ich, nicht konstruierbar. Konstruierbar ist so ein Begriff in der Mathematik, als dass man, ja, dass ihr so einen Algorithmus oder eine Vorschrift definieren könnt, wie diese Menge definiert ist und ihr diese quasi konstruieren
Ja,
könnt.
okay.
So, ihr könnt halt
Und
sagen,
sozusagen, also nahezu alle, ja, eigentlich alles, was man konstruieren kann, ist eben auch messbar.
genau.
Okay.
Genau. Also es gibt zwar nicht messbare Mengen, aber diese nicht messbaren Mengen, das sind irgendwelche, zum Beispiel irgendwelche Punktwolken, die ihr euch als solche auch nicht vorstellen könnt, wo ihr zwar beweisen könnt, dass sie existieren, aber vorstellen, so konkret vorstellen, wie sie aussehen, könnt ihr nicht. Und
Und
zeichenbar sind sie auch nicht.
trotzdem werden wir die ganze Zeit geärgert mit zeigt,
Ja,
dass es messbar
richtig.
ist.
Genau. Ist irgendwie obsolet, in den konkreten Beispielen, die ihr habt, ist es meistens halt immer messbar. Aber es geht ja
Okay.
insbesondere darum, diese Techniken zu üben, warum halt etwas messbar ist.
Okay. Also komme ich dazu, dass jeweils meine Hütchenfunktion dann eben für alle C im Endeffekt gesehen eben messbar ist
Ja.
und damit ist meine Funktion messbar.
Richtig. Wir können auch einen anderen Beweis der Aufgabe C definieren, und zwar die, wo wir den Definitionsbereich zerlegen. Einmal können wir den
Das war
Defin.
das, was du im Podcast 3 ganz am Ende noch besprochen hast.
Richtig, genau.
Was ein besonders Aussage oder mächtiges Argument ist eben.
Genau, wir hatten das ja schon in Aufgabe 6a, wo wir den Definitionsbereich zerlegt haben, einmal in R ohne 0 und dann die einelementige Menge 0. Hier in Aufgabe 6c machen wir eine Zerlegung dort, wo die Funktion gleich 1 ist. Das heißt, alle Punkte xy, wo x Element von Q ist. Hier haben wir bereits bewiesen, dass diese Menge messbar ist als absehbare Vereinigung von affinen Hyperebenen. Die zweite Menge, dort, wo die Funktion gleich 0 ist, oder konstant 0 ist, das ist die, ja, das ist die Menge xy, wo x irrational ist. Und hier können wir auch ganz einfach beweisen, dass die Menge messbar ist, denn sie ist nichts anderes als r²
Ohne.
ohne unsere ursprüngliche Menge. Und wir wissen, r² ist messbar, diese Menge q kreuz r ist messbar, also ist auch die Menge aller xy, wo x irrational ist, auch messbar.
Messbar.
Genau. Und eingeschränkt auf diesen beiden Definitionsbereichen ist g eine konstante Funktion. Denn wir haben ja einmal nur den Be Definitionsbereich gewählt, wo die Funktion konstant 1 ist und einmal die, wo sie konstant 0 ist. Das ist stetig und dementsprechend ist unsere Funktion da auch messbar. Und das wäre ein ja, zweiter Beweis, ohne die Lambda-C-Definition verwenden zu müssen. Genau. Zur Aufgabe B haben wir noch nichts gesagt, aber
Ja, ich denke, dass, ja, ich glaube, was ganz, oder was ich jetzt für mich als wichtig erachten würde, wäre, dass ich im Moment gelernt habe, dass ich nicht krampfhaft auf diese Hütchen-Ding, wo ich auch oft ein bisschen Vorstellungsprobleme hatte, oder wo mir auch dieses mit dem, dass ich meine Cs so verschieden wähle, um dann im Endeffekt für alle C sagen zu können, das war mir jetzt nicht so klar. Also dadurch ist es mir vielleicht auch einfacher gefallen, jetzt die Definition anzuwenden. Aber diese anderen Hilfsmittel, um zu sagen, dass was messbar ist, zum Beispiel eben als, weil man darüber weiß, dass sie stetig ist, ist sie messbar. Das glaube ich ganz gut, wenn man verstanden hat, dass man mehrere Sachen hat, die man benutzen kann und die dann im, ja, in dem geeignetsten Fall dann auch zu heranzieht. So dass ich
ja.
jetzt so ein bisschen finde, dass wir vielleicht die 6 ruhen lassen können schon.
Können wir machen. Wir haben noch den Beweis der Integrierbarkeit,
Ja,
den
gut,
wir
stimmt,
machen
ja.
müssen. Analog halt Aufgabe 6b, das ist eine stetige Funktion, Und damit erklärt sich dann auch die Messbarkeit,
Ja.
ja, von selbst.
Ja, gut, stimmt. Was kann man noch zur Integrierbarkeit sagen?
Richtig, also es geht ja jetzt darum, hier die Integrale auszurechnen unserer drei Funktionen. Nehmen wir mal die erste Funktion. Die erste Funktion, wenn ihr euch den Flächeninhalt unter den Graphen vorstellt, könnt ihr ihn nicht direkt berechnen. Aber vielleicht wisst ihr noch aus der Analysis 1 Vorlesung, dass das uneigentliche Riemann-Integral von 1 bis unendlich über die Funktion 1 durch x unendlich ist. Ihr kriegt als wichtig, wenn ihr dieses uneigentliche Riemann-Integral ausrechnet, stellt ihr es da als Grenzwertprozess. Die obere Grenze unendlich zerlegt ihr, indem ihr halt n nimmt und lasst danach, nach der Integration, n gegen unendlich laufen. Die Stamm.
Weil, ganz kurz, weil ich kann als obere Grenze nicht einfach unendlich schreiben. Das ist nicht sozusagen
Richtig, richtig.
nicht
Unendlich ist
zulässig.
keine zulässige reelle Zahl und da ist auch die Funktion für den Wert unendlich nicht definiert. Dementsprechend muss man das über den Umweg
Das, ja.
der Grenzwertdefinition ja genau formulieren. Ja, und in dem Zusammenhang noch wichtig, die Stammfunktion von 1 durch x ist ln von x. Nicht vergessen. Und man kriegt dann raus als Grenzwert, okay, das ist ln von n minus ln von 1. Ln von 1 ist 0, also kriegt man Limes ln gegen unendlich von ln von n, was selbst unendlich ist. Raus, also haben wir jetzt das uneigentliche Integral von 1 bis unendlich über die Funktion 1 durch x ist unendlich, was ja nichts anderes ist als der Flächeninhalt
Genau, also der
darunter.
Flächeninhalt unter 1 durch x von 1 bis unendlich.
Genau.
Und
Und das ist ja nur ein Teil des gesamten Flächeninhalts, den wir betrachten.
ja, also wir wissen über den Flächeninhalt von 1 bis unendlich, dass er eine Teilmenge ist von dem Flächeninhalt, der unter unserer ganzen 1 durch Betrag von x-Funktionen liegt.
Genau.
Und dann können wir die Monotonie anwenden,
Ja.
dass wir über eine Fläche, die kleiner ist als unsere zu betrachtende Fläche, wenn wir über die schon wissen, dass sie Maß unendlich hat, dann hat natürlich unsere zu betrachtende Fläche auch Maß unendlich.
Richtig.
Und dadurch wissen wir, dass sie nicht integrierbar ist.
Genau. Um jetzt mal das Ganze in Formel noch zu packen, nennen wir die Menge a, das ist der Flächeninhalt ab der Zahl 1, von 1 bis unendlich. Und die Menge b ist der komplette Flächeninhalt, den wir betrachten wollen. Wir wissen, a ist eine Teilmenge von b. Dementsprechend ist μ a kleiner gleich als μ b. Wir wissen, μ a ist unendlich, das haben wir gerade ausgerechnet, kriegen dann raus, unendlich ist kleiner gleich als μ b. Das heißt, μ b ist eine Zahl, die größer gleich unendlich ist und nur unendlich ist größer gleich unendlich, so wie wir es definiert haben. Und dementsprechend ist der Flächeninhalt unendlich. Da-dam. Ja, wir bräuchten so Buttons wie Stefan Raab hat. Immer wenn wir eine Aufgabe lösen, dann drücken wir
Wir
drauf und dann wird so ein
könnten vielleicht
cooler Jingle.
vom Gergmann irgendwas so aufnehmen, also seine Vorlesung. Und immer wenn er
Ja.
dann irgendwie sowas, so dass wir so Gergmann Wortschnipsel haben.
Ja, das wäre gut. Da
Dass
müssen
wir
wir ihn
quasi so
mal
einen Knopf
fragen,
drücken und dann sagt
aber.
der Gergmann so sowas wie jetzt ist, hiermit ist der Beweis dann fertig oder sowas.
Richtig, richtig. Oh,
Ja.
das wäre cool, wenn wir
Könnt
das organisiert
ihr uns
bekommen.
natürlich helfen, wenn ihr wollt.
Ja.
Wer sich hervortun will als rasender Reporter in Mathe 4 Vorlesung und für uns Jingles aufnehmen will, gerne. Ähnlich gehen wir bei der B und der C vor. Es ist natürlich dann im Zweifelsfall, das, was man einmal geschafft hat, schafft man dann nicht für jede Funktion nochmal so leicht.
Ja.
Das ist klar. Wobei ich denke, dass wir weitermachen sollten, weil ungefähr doch klar ist, wie das abläuft, wie man dann
Ja, ich
Integrierbarkeit
würde noch
beweist.
mal kurz zur C, weil dort ist es ein bisschen anders,
Okay.
wie ihr euch dann die C vorstellt. Da ist es ähnlich, wenn ihr euch an die letzte Folge mit dem Lebesgue-Integral erinnert. Dort sind wir darauf eingegangen, auf die Dichtlichtfunktion, dass die Dichtlichtfunktion zwar Lebesgue integrierbar ist, aber nicht Riemann integrierbar. Und der Beweis, diese Funktion, die hier in der C ist, ist halt ähnlich, bloß dass sie halt, dass deren Definitionsmenge 2 dimensional ist. Und hier müsst ihr euch das Ganze vorstellen. Das ist ähnlich halt, wie gesagt, mit der Dichtlichtfunktion. Ihr müsst hier nicht den Flächeninhalt, sondern das Flächen, also das Volumen unter den Graphen betrachten. Und jetzt stellt euch mal vor, wie dieser Graph aussieht. Die innerhalb entlang der Y-Achse ist es egal. Dort ist also entlang der Y-Achse sind alle Funktionswerte konstant. Und entlang der X-Achse springt die Funktion wild zwischen 1 und 0, wobei sie bei rationalen x 1 ist und bei irrationalen x den Wert 0 hat. Dementsprechend sieht das Volumen unter den Graphen so aus, dass ihr ganz einzelne Streifen habt, die ihr nebeneinander angeordnet habt. Also ihr habt überall dort ein, also ihr habt einen Streifen immer parallel zur Y-Achse, und zwar immer dort, wo der X-Wert rational ist. Dieser Streifen hat einfach mal die Höhe 1 und ist unendlich ausgedehnt entlang der Y-Achse. Und ihr habt immer überall an den rationalen Punkten der X-Achse habt ihr einen so einen Streifen angeordnet. Das heißt, ihr habt eine ganz lange Reihe von abzählbar unendlich vielen solcher Streifen. So, ihr wisst, ein so ein Streifen hat das Volumen 0, denn es ist eine Teilmenge einer affinen Hyperebene. Und das gesamte Gebilde ist einfach nur eine abzählbar unendliche Vereinigung von solchen Streifen. Und ihr wisst, abzählbar unendliche Vereinigung von Nullmengen ist wieder eine Nullmenge, dementsprechend ist auch das Integral eine Nullmenge. Wir können auch einen anderen Beweis machen, den haben wir ja letztens auch angesprochen, dass sich das Integrale gleich bleiben, wenn man sie nur auf einer Nullmenge unterscheidet. Wir hatten ja schon angesprochen, dass an den Stellen, wo unser Integral den Wert 1 hat, das ist eine Nullmenge. Das war ja einfach nur Q mal R.
Ja.
Und dementsprechend ist es genauso gut, als wenn wir über die konstante Nullfunktion integrieren und die hat das Maß 0. Beziehungsweise es gibt ja auch direkt den Satz, dass jede Integral über eine Nullmenge wieder 0 ist. Und dieses Integral führen wir ja nur über eine Nullmenge aus, weil außerhalb dieser Nullmenge ist ja unsere Funktion als Null definiert. Damit haben wir so drei Wege, wie ihr beweisen könnt, dass die Funktion, dass das Integral Null ist. Einmal über diese Streifen, einmal indem ihr sagt, okay, unsere Funktion unterscheidet sich von der konstanten Nullfunktion nur bis auf eine Nullmenge. Oder wenn ihr dieses Integral ausführt, dann ist es dasselbe Integral, halt dort, wo die Funktion 1 ist, weil dort, wo die Funktion 0 wird, fügt es halt nichts dem Integral hinzu und sie ist halt nur auf einer Nullmenge 1, dementsprechend ist es ein Integral über eine Nullmenge und damit ist das Integral auch 0. Ja.
Kommen wir zur Aufgabe 7.
Kommen wir zur Aufgabe 7.
Dabei sollen wir beweisen, dass aus der Behauptung des Integrals von f ist gleich 0 folgt, dass f, die Funktion f selbst dann eben konstant gleich 0 sein muss.
Ja. Beweis über Kontraposition.
Ja.
Und zwar, indem wir beweisen, wenn f... Nee, wir machen einen Beweis über Widerspruch. Wir sagen an, es gibt eine Funktion f, die ist stetig, aber wo das Integral ungleich 0 ist.
Stetige Funktion ist übrigens in der Aufgabe schon...
Beweisen Sie, dass f dann konstant gleich 0 ist.
Nee, also f ist eine stetige Funktion laut Aufgabe schon mal. Und
ja.
Über Stetigkeit wissen, also wegen Stetigkeit wissen wir, über Stetigkeit gibt es bestimmte Kriterien.
Nee, das, sorry, sorry, das ist doch der Beweis. Ich bin noch ganz am Anfang. Muss nochmal, glaube ich, dann wiederholen. Das ist doch Beweis über Kontraposition. Die Aussage ist, das Integral ist 0, daraus folgt, dass unsere Funktion konstant gleich 0 ist und den Beweis in der Kontraposition lautet, wir haben eine Funktion, die ist nicht konstant gleich 0, daraus folgt, das Integral ist ungleich 0. blockieren. Was?
Genau. Und weil wir über f wissen, dass es eine stetige Funktion gibt, und das ist ja dann auch auf dem Hinweisblatt so beschrieben, gibt es eben ein Kriterium, was mir, das Epsilon-Delta-Kriterium, was mir eben über stetige Aussagen, über stetige Funktionen die Aussage trifft, dass ich, wenn ich mich in einem beliebig kleine Umgebung um mein x oder um ein x0 befinde, dass ich dann bei der Abweichung um innerhalb dieses beliebig kleinen Bereichs auch nur eine beliebig kleine, nämlich nur eine epsilon große Abweichung um den Funktionswert habe. Und das ist genau...
Ja, da ist wichtig, dass du die Reihenfolge hast, weil die Reihenfolge ist genau umgekehrt. Und zwar sagt dieses Epsilon-Delta-Kriterium, ihr habt einen Punkt x0 mit dem dazugehörigen Funktionswert f von x0. Und am Anfang steht nicht die Abweichung um x0, sondern am Anfang steht die Abweichung um f von x0. Heißt, man gibt zunächst einen Fehler, einen Ball um f von x0 an, und die Aussage des Epsilon-Delta-Kriteriums besagt, dass für jeden Fehler Epsilon, den man halt angibt, gibt es eine Umgebung um x0, sodass die Funktionswerte innerhalb dieser Umgebung innerhalb des Epsilon-Fehlers von f von x0 liegen. Was bedeutet, man gibt eine Variation vor, um die sich maximal das f von x unterscheiden kann, und es existiert dann ein Bereich um x0, wo sich die Funktion auch innerhalb dieser Variation maximal ändert. Keine Funktionswerte hat, die sich vom Originalfunktionswert f von x0 mehr als die vorgegebene Variation unterscheiden.
Was ja im Grunde ein bisschen diese intuitive Herangehensweise, man steht die Funktion, die kann man sozusagen so durchzeichnen, so, das ein bisschen widerspiegelt. Also du hast eben nicht diesen Sprung drin. Du hast nicht in einem beliebig kleinen Bereich plötzlich, wo ganz anders deine
Funktion ist. Wobei man auch sagen muss, dass es auch Funktionen gibt, die stetig sind, obwohl sie Sprünge haben.
Ja, aber das Epsilon-Delta-Kriterium ist trotzdem so, finde ich. Also geht in diese anschauliche Richtung.
Wenn man muss natürlich aufpassen. Also ich hatte halt schon Lehrer gehabt, die gemeint haben, die Funktion, also überall dort, also Stetigkeit würde bedeuten, dass man das dann mit einem Bleistift durchzeichnen kann. Und dies ist halt gerade nicht der Fall. Also es gibt genügend Beispiele. Nehmen wir mal die Funktion f von x gleich 1 durch x. Das ist eine stetige Funktion. Und manche Lehrer begehen den, ich nenne es jetzt einfach mal provokant Fehler, dass sie sagen, diese Funktion ist nicht stetig. Weil man kann sie ja nicht mit einem Bleistift durchzeichnen. Man muss ja mindestens einmal absetzen.
Ja.
Oder weil sie sagen, an der Stelle 0 würde diese Funktion eine Polstelle besitzen. Aber an dieser Stelle ist diese Funktion erst recht nicht definiert. Und man kann nur Stetigkeit an Stellen
betrachten,
wo die Funktion definiert ist. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, meine Funktion hat an der Stelle 0 eine Polstelle und deswegen ist sie stetig. Es ist deswegen unsinnig, weil sie an der Stelle 0 noch nicht mehr definiert ist. Man kann dementsprechend auch dort nicht die Frage nach der Stetigkeit untersuchen. Also ist das halt eins der Beispiele, die stetig ist. Auf jeden Fall innerhalb der Mathematik, die wir so aus der Uni kennen, die manche Lehrer aber halt fälschlicherweise oder halt in einer anderen Mathematik auf jeden Fall als nicht stetig betrachten würden.
Zurück zu unserer Aufgabe. Da ist die Vorgehensweise, dass man über dieses, also dass man eben eine Funktion betrachtet, die einen x0-Wert hat, zu dessen f von x0 eben nicht 0 ist, sondern eben einen Wert besitzt, eben einen Wert größer 0 einnimmt, und dann eben durch das Epsilon-Delta-Kriterium sagen kann, dass selbst wenn die Funktion sonst immer 0 ist, um zu diesem Funktionswert von x0 zu kommen, muss sie von der x-Achse weggehen und davon auch wieder zurück. Das heißt, da bildet sich automatisch einen Funktionsgraph, unter dem man einen Flächeninhalt bestimmen kann, der dann eben größer 0 sein wird, sodass man also aus f nicht konstant gleich 0 eben dann schließen kann, dass Integral über diese Funktion auch ungleich 0
oder größer. Richtig, 0 genau ist. Das ist der Beweis auch zu diesem Satz. Das ist interessant, Bei meiner Maßtheorie-Vorlesung war das eine Klausuraufgabe gewesen. Ich erinnere mich gerade. Da musste ich genau das
Fällt wohl bei uns
beweisen.
raus.
Ja. Genau.
So viel, also das ist, also wenn man sich's mal aufmalt, ist es anschaulich relativ deutlich. Das Aufschreiben, ich habe die Aufgabe schon bearbeitet, also das Aufschreiben ist nochmal, ja, ist wie immer nochmal eine andere Sache. Was kann ich zum Aufschreiben, wenn ich mich zurückerinnere? Wo habe ich es denn? Habe ich es irgendwo noch stehen? Nee. Was kann ich zum Aufschreiben noch sagen? Wann?
Also ich bin mir unsicher, ob wir jetzt in dem Audio-Podcast wirklich so viel
Ja,
darüber
gut.
sagen können, wie man das formulieren kann.
Vielleicht reicht es, was wir jetzt gesagt haben, schon dazu,
Vielleicht
dass man
reicht
sich.
es, da könnt ihr uns ja
Also
auch Feedback
im
geben,
Endeffekt
aber.
kommt man dazu, dass das Integral eben, dass wenn f einen Funktionswert zu seinem speziellen x0 hat, der eben größer 0 ist, dass dann auch das Integral größer 0 ist.
Richtig. Ich meine, ihr habt ja jetzt die Idee, könnt diese Idee dann mit der Musterlösung vergleichen und durch diesen Vergleich kriegt ihr dann raus, wie man das Ganze dann auch formulieren kann.
Ja, wir sind auch schon relativ fortgeschritten mit dem Podcast. Wir hatten uns selber auch schon so ein paar Zeitlimits immer gesteckt. Da sind wir jetzt schon ein bisschen drüber. Aber dazu könnt ihr dann auf jeden Fall sowieso noch was sagen. Haben wir euch ja auch drum gebeten. Also kommen wir zur Aufgabe 8. Aufgabe 8 ist insofern, finde ich, ganz angenehm, weil es so ein bisschen so, ja, es ist mal so ein bisschen mit so irgendwie so endlichen Intervallen und relativ
Ja,
konkreten
weil man kann das
Zahlen.
auch schön
Sehr, sehr
aufzeichnen.
anschaulich.
Das ist wunderbar.
Bin ich relativ dankbar für gewesen, weil es nicht so eine Aufgabe war, wo man dann irgendwie mit vielen Indizes arbeiten musste, mit Variablen, um das dann irgendwie auf eben nicht konkrete Beispiele verallgemeinern zu können, sondern es ist alles relativ konkret und anschaulich. Die Quader wird hoffentlich jeder schaffen, sich einzuzeichnen in eine Skizze, und die Menge x von x anzugeben, ist dann. Ja, ist immer noch ein bisschen tricky, aber ist dann eigentlich auch nicht mehr so schwer, wenn man sich,
Ja, Fallunterscheidung
wenn
ist
man,
hier so
genau,
das Mittel der
wenn
Wahl,
man sich
um.
sein x in verschiedene Fälle eben einteilt, kommt man immer
Richtig.
dazu, dass man dann für bestimmte x ist die Menge x von x eben gleich dem und dem oder gleich dem und dem.
Ja, ich will noch mal gucken. Ah, gut, richtig. Die Menge groß x von x ist ja nichts anderes als, wenn ihr euer zweidimensionales Objekt, also eure zwei Quader aufgezeichnet habt, die sich ineinander überlappen, dann ist es ja nichts anderes als der Schnitt, wenn ihr an der Stelle x von der x-Achse eine gerade parallel zur y-Achse einzeichnet zu eurem Gebilde. Und diese Schnittfläche zu beschreiben, dürfte keine große Schwierigkeit euch bereiten. Wie gesagt, eine Fallunterscheidung in die möglichen Bereiche, wo es sich dann halt unterscheidet. Und dementsprechend kriegt ihr dann auch Intervalle raus als Schnittflächen.
Dabei ist dann noch wichtig, dass ihr jeweils diese Gleichung, die ihr dann, und diese mehreren, für die verschiedenen Fälle, diese mehreren Gleichungen, die ihr dann stehen habt, also x von x ist gleich dem und dem, für x in den und den Grenzen, x von x ist gleich dem und dem, für x in den und den Grenzen, dass ihr diese Ist-Gleichzeichen sind ja Mengeninklusionen. Also einmal x ist Teilmenge von dem, was ihr rausbekommt, und umgekehrt, die müsst ihr noch beweisen. Das ist so ein bisschen, also ich fand es so ein bisschen kleinkariert. Aber es ist, ich finde es trotzdem, als ich es dann gemacht habe, eine gute Übung, weil es ist nicht besonders, ja, oder auch vom Verständnis her ist es relativ klar, dass diese Inklusionen stimmen, aber das aufzuschreiben, finde ich, ist eine gute Übung, weil man, ja, das ist so ein bisschen formal. Also, dass man formal richtig argumentiert, welches ist das zu betrachtende Element, was in beiden Mengen vorhanden sein muss, in Abhängigkeit welcher Dinge steht es und so weiter.
Ja.
Also, ich fand es dann doch eine gute Übung, als ich es gemacht habe.
Gut. Willst du auch gleich was zur Teilaufgabe B sagen?
Ja, bei der B definiert man die Funktion einfach im Grunde abschnittsweise. Also, auch wieder in den, dass x bestimmte, in bestimmten Grenzen liegt und den jeweiligen, dem x In den jeweiligen Grenzen kann man dann eben ein Maß von der Menge Groß X zuordnen. So dass man dazu kommt, dass es eben verschiedene Maßwerte, also verschiedene Maße
annimmt. Richtig. Was ist in diesem Fall das Maß? Also ist das eine Länge, ein Flächeninhalt, ein Volumen?
Ist ein Flächeninhalt.
Na, das ist eine Länge. Du hast ja x von x und ja die sind ja einzelne Strecken.
Okay.
Und dementsprechend hat man als Maß dann hier eine Länge.
Ach so, natürlich.
Das unser sind, Objekt das sind ja Intervalle. Ja, genau. Unser Objekt ist ja zweidimensional. Wir nehmen aber überall immer nur die Schnittfläche zu dem, was auf der x-Achse steht. Und genau, dementsprechend haben wir hier halt Längen. Und man muss halt schauen, wie lang sind unsere Intervalle dann in den Bereichen. Also wer die Fallunterscheidung hat, dem sollte dann Aufgabe B relativ leicht fallen, weil dann muss er halt einfach nur schauen, wie lang dann die Intervalle in den einzelnen Bereichen sind.
Wie lang für x in welchen Grenzen das Intervall dann eben ist.
Richtig.
Und zur C, die C habe ich mir gar nicht mehr richtig angeschaut.
Ja, da wird dieses Prinzip verwendet, was nichts anderes ist als, ihr habt eure Funktion μ von groß x von klein x und über diese Funktion integriert ihr dann einfach.
Okay.
Innerhalb der des Bereiches, wo überhaupt eure Funktion ungleich 0 ist und kriegt dann den Flächeninhalt raus. Das ist auch das, was man bei diesem kavalierischen
Prinzip.
Genau, Prinzip macht, dass man nicht das Maß des gesamten Körpers nimmt, sondern man nimmt die Maße von einzelnen Schnittflächen. Wenn man nehmen wir mal, wir haben dann eine Integration entlang der x-Achse, das heißt, wir nehmen immer die Schnittflächen oder die Schnittstrecken oder die Schnittvolumen entlang der x-Achse, kriegen dann darüber eine Funktion und wenn wir über diese Funktion integrieren, kriegen wir dann das Maß der ursprünglichen Funktion. Hier haben wir was Zweidimensionales, das heißt eine Fläche. Wenn wir die Schnittlinie nehmen, haben wir dann halt immer einzelne Längen und wenn wir über diese Längen integrieren, kriegen wir dann die ursprüngliche Fläche heraus.
Also im Endeffekt dann das Maß von ganz x.
Genau, genau. Was natürlich dankbar ist, weil das kann man dann auch schauen, ob das Ausgerechnete, was man im Integral rausbekommt, dann auch mit dem übereinstimmt, was es halt sein sollte, wenn man einfach mal die Kästchen zählt.
Ja, ich denke, das war's zum Tutorialsblatt.
Und
dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche. Ciao.